bin halt froh, dass sich die Gelegenheit so ergeben hat. Wie gesagt, wir kommen, Fulbischen Ela und ich, wir kommen aus Siegen, aus der Calvary Chapel da. Meine Aufgabe in Siegen ist der Bereich Mission. Wir haben einen schon recht großen Missionsdienst und aus dem Grunde bin ich auch einfach mit dem Gemeindegründungsprojekt in Essen mit betroffen oder betraut und unterstützen das halt von der Gemeinde aus. Wir haben ein Thema heute, das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Den einen mehr, den anderen weniger, den einen in einem erträglichen Maß, dem anderen in einem Maß, das ihnen vielleicht unerträglich erscheint. Das Thema ist Leid. Ich denke, wir haben alle unsere Erfahrungen mit Leid gemacht und wir haben alle versucht, schon in irgendeiner Form Leid zu erklären. Wo kommt Leid her? Warum passiert alles? Und vielleicht haben wir auch noch nicht für uns selbst so die erschöpfende Antwort gefunden. Aber die Bibel gibt uns Hinweise darauf, über den Ursprung des Leids, nicht immer über Gründe des Leids, aber ich denke, dass uns Gottes Wort in jedem Fall ein Trost ist für alles. Aber bevor ich anfange, möchte ich auch noch mal beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du auf deinem Thron sitzt. Herr, ich danke dir dafür, dass du Augen wie Feuerflammen hast, Herr, dass du aus deinem Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht, welches dein Wort ist, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du mir erlaubst, dein Wort zu reden. Und Herr, ich bin mit aller Ehrfurcht erfüllt, Herr, weil dein Wort ist. Ich bitte dich, dass du redest, Herr. Ich bitte dich, dass du mich zurücknimmst, alles, das wird von mir stört, Herr. Dass du frei bist zu reden. Amen. Am 11. September 2001 lassen Terroristen Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers in New York und auf das Pentagon stürzen. 3.118 Menschen verlieren dabei ihr Leben. 3.200 Kinder verloren ein oder beide Elternteile. Über 6.000 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Am 26. Dezember 2004 um 7.58 Uhr Ortszeit ereignet sich 85 Kilometer vor der Küste Nordsumatras ein Seebeben der Stärke 9,1, in dessen Folge sich ein Tsunami entwickelt, der durch mehrere Flutwellen in Küstenregionen am Golf von Bengalen, der Andamanensee, Südasien und Ostafrika etwa 230.000 Menschen das Leben kostet. Am 12. Januar 2010, 16.53 Uhr Ortszeit, erschüttert ein gewaltiges Erdbeben die Karibikinsel Haiti. Zwischen 250.000 und 300.000 Menschen verlieren ihr Leben. 300.000 weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. 1,2 Millionen Menschen werden obdachlos. Im Angesicht von solchen Katastrophen fragt man sich natürlich, was passiert hier? Und ich denke, wir als Christen werden auch oft gefragt, wie kann Gott sowas zulassen? Das sind Menschen, die sind unschuldig. Wir hören viel von Leid, von Todesfällen und versuchen, eine Antwort zu finden, aber irgendwie eine befriedigende Antwort ist so schwer zu finden. Wir fragen uns, warum gibt es Leid? Wieso gibt es das? Woher kommt es? Oder eine Frage, warum geschieht ein Unglücksfall, Krankheit oder Todesfall? Und wenn überhaupt Gott in den Überlegungen eine Rolle spielt, dann stellt sich die Frage, warum ein liebender Gott Leid überhaupt zulässt. Ich denke, wir wissen alle, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich einen liebenden Gott vorzustellen, der Leid zulässt. Oder Menschen nehmen Leid generell als Vorwand, Gott radikal abzulehnen. Und in der wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt oder die Entwicklung, dann sind Fragen, die man nicht lösen kann, sind für Menschen schwer zu akzeptieren. Und deshalb versucht man natürlich, Lösungsansätze zu finden. Und auf drei dieser Lösungsansätze will ich jetzt kurz eingehen, weil sie uns alle betrifft und weil wir bestimmt mit dem einen oder anderen schon zu tun gehabt haben. Der erste Lösungsansatz ist die Philosophie. Der Problematische an Philosophie ist, dass die nicht auf wissenschaftlich fundierten Tatsachen beruht und dass sie keine nachweisbaren Schlussfolgerungen bietet. Ich habe ein Zitat gelesen über Philosophie von einem Mann mit dem Namen Pablo Cruz. Gestern noch versucht herauszufinden, wer das ist, das ist mir nicht gelungen, aber dieses Zitat habe ich ganz oft gefunden. Er schreibt über Philosophie, dass Philosophie der Versuch ist, in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze zu finden, die gar nicht drin ist. Der zweite Ansatz ist Theologie. Dieser Pablo Cruz hat dieses Zitat ein bisschen weitergeführt und hat gesagt, Theologie ist der Versuch, in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze zu finden, die nicht drin ist und dabei immer zu rufen, ich hab sie. Ich will im Begriff Theologie meine ich jetzt mehr die heutzutage gängige historisch-kritische Theologie. Die versucht nämlich, ihre eigene Grundlage durch wissenschaftliche Methoden nachzufragen, zu hinterfragen, anstatt ihre eigene Grundlage zu akzeptieren. Und deshalb versperrt sie sich gerade in Bezug auf das Thema Leid selbst den Lösungsweg. Im Jahr 1851 trifft ein Schicksalsschlag einen ehemaligen Theologiestudenten hart. Seine Tochter Annie erkrankt an einem schweren Fieber. Über Monate protokolliert er jeden Tag und Nacht den Zustand seines geliebten Kindes. Er kontaktiert alle möglichen Experten, aber keiner kann helfen. Innerhalb weniger Wochen ist Annie so schwach, dass sie letztendlich stirbt. Er stellt sich die Frage, wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann zulassen, dass ein solch armes und unschuldiges Wesen so leidet und stirbt? Dieses Ereignis und der Tod eines weiteren Sohnes ist der Grund dafür, dass er letztendlich sich von Gott komplett abwendet. Und in seinem weiteren Leben versucht er hingebungsvoll zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Und er versucht, Gottes Schöpferkraft aus der Natur wegzudiskutieren. Eines seiner bekanntesten Werke, Entstehung der Arten. Sein Name ist Charles Darwin. Ihr seht, viele Menschen haben mit Leid zu tun und diese Argumente, zum Beispiel Darwins Argumente, wieso kann Gott es zulassen, dass er meine geliebte Tochter, die in seinen Augen wirklich unschuldig ist, daraffen lässt von einem Fieber, dem können wir nichts entgegensetzen. Wir haben keine Argumente, wir können nicht hingehen und sagen, dass es aus diesem und jenem Grund passiert und aus diesem und jenem Grunde ist es gut so. Das wäre zynisch. Interessanterweise ist die Evolutionstheorie auch ein weiterer Ansatz, Leid und Tod zu erklären. Weil ihr wisst alle, habt alle sicherlich schon davon gehört, dass die Theorie darauf beruht, dass schwächere Arten aussterben und sich die starken Arten durchsetzen. Der Tod gehört zum Leben dazu und sozusagen wird der Tod ein Verbündeter im Leben. Letztendlich hat der Tod dazu geführt, dass Menschen, wie sie heute leben, überhaupt als Art entstanden sind. Das ist das, was die Evolutionstheorie lehrt. Interessanterweise sagt die Bibel genau das Gegenteil. In der Bibel wird der Tod als der letzte Feind bezeichnet, der aus dem Weg geräumt werden muss. Charles Templeton, ein ganz berühmter amerikanischer Evangelist, lehnt heute das Christentum entschieden ab, insbesondere wegen dem Leid, was er gesehen hat. Er hatte ein ganz großes Problem damit, dass Gott, den er als liebenden Gott immer gepredigt hat, eine Welt voller Krankheit und Tod einfach so duldet. Wie kann die christliche Lehre mit dem, was er gesehen hat, in Einklang gebracht werden? Er hat sich dann einem Buch gewidmet, das er geschrieben hat. Und dieses Buch trägt den Titel Abschied von Gott. Und ein Zitat aus diesem Buch lese ich euch vor. Warum eigentlich hat Gott Gottes großartiges Konstruktionswerk derartige Kreaturen hervorgebracht? Solche mit Zähnen, die ein Rückgrat zermalmen oder Fleisch zerreißen, mit Klauen, die reißen und zerreißen, mit Gift, um zu lähmen, mit einem Maul, das Blut saugt, mit Muskeln, um zusammenzudrücken und zu ersticken, sogar mit einem dehnbaren Kiefer, dass die Beute als Ganzes und lebend geschluckt werden kann. Er beschreibt die Natur sehr eindrücklich als rot mit Blut an den Zähnen und an den Klauen und stellt das Leben als ein einzigartiges Fest des Blutes dar. Menschen sagen ganz oft, ich sehe nicht, dass es einen Gott der Liebe gibt. Alles, was ich sehe, sind Kinder, die leiden und sterben. Wenn man sich im Fernsehen Berichte anguckt aus Afrika, dann sieht man Kinder, die verhungert sind, halb verhungert sind, die kurz vorm Sterben sind, keine Kraft mehr haben aufzustehen. Mütter, die hilflos zugucken müssen, wie ihre Kinder sterben. Wir sehen auf der anderen Seite Bereiche in dieser Welt, wo Überfluss herrscht. Wir können nicht verstehen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott zu, dass die einen Überfluss haben, Lebensmittel wegwerfen und auf der anderen Seite Menschen verhungern? Wir sehen Menschen, die töten und rauben. Leid, Krankheit und Tod sind allgegenwärtig. Und wenn Menschen darüber nachdenken, dann kommen sie zu dem Schluss, dass die Welt ein grauenhafter Ort ist. Und dann sagen sie, ich sehe deinen Gott der Liebe nicht. Wenn Gott existiert, dann muss er ein sadistischer Unmensch sein. Diese Worte sind krasse Worte. Und ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das nicht ausklammern, dass wir unseren Blick davor verschließen. Und das ist eine Sache, da neigen wir als Christen oft zu, dass wir das irgendwie verharmlosen, relativieren. Aber wir müssen einsehen, dass dieses Bild tatsächlich so ist. Wenn die Leute fragen, warum lässt Gott das zu? Oder wenn sie in die Natur gucken, die auch an sich schon grausam ist, wie ist es möglich, dass ein liebender und allmächtiger Gott solche Horrorkreaturen schaffen kann? Furcht und Angst. Wir müssen also für uns selbst folgende Fragen klären. Gab es auf der Welt schon immer Krankheit, Leid und Tod? Und wenn wir diese Frage mit Nein beantworten, stellt sich die Frage, wann und wie kam Leid in diese Welt? Und die dritte Frage, ich denke, die ist ganz berechtigt für uns auch zu fragen, warum lässt Gott Leid zu? Warum greift er nicht ein? Und das ist genauso eine Frage, wenn wir uns an dieses Unglück oder diesen Terroranschlag am 11. September auf das World Trade Center angucken, sind Menschen, die völlig ahnungslos sind und einzelne Personen entschließen sich, diesen Angriff zu fliegen. Und die Menschen, die in diesen beiden Hochhäusern sind, haben gar keine Chance. Sie hatten keine Wahl. Gott hätte mit allen möglichen Dingen eingreifen können, dass die Flugzeuge nicht gestartet werden oder dass es einfach unmöglich gewesen wäre, in diese Hochhäuser reinzufliegen, aber Gott hat es nicht gemacht. Und deshalb ist die berechtigte Frage, warum ist das so? Und ich denke, wir gehen einfach Schritt für Schritt vor. Wir gucken uns als allererstes mal an, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat. Und da schlagen wir mal 1. Mose 1 auf. Und zwar lese ich Vers 26 bis 31. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren des Himmels und allen Vögeln des Himmels, alle Tiere der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und so geschah es. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Hier ist die Schöpfung Gottes in diesen 6 Tagen zum Abschluss gekommen. Als letztes schafft Gott Menschen. Diese Welt war perfekt. Wir lesen in dem letzten Vers, den wir gerade gelesen haben, Gottes Urteil über seine eigene Schöpfung. Siehe, es war sehr gut. Wenn ihr mal die Schöpfungsgeschichte im Ganzen lest, dann werdet ihr feststellen, dass Gott an jedem Abend sagt, und siehe, es war gut. Und als alles fertig war, dass der Mensch da war und der Mensch die Herrschaft über die Erde erhalten hat, da sagt Gott, siehe, es war sehr gut. Wir haben gelesen, dass Menschen und Tiere sich von Pflanzen ernährt haben. Menschen aßen keine Tiere und Tiere fraßen keine anderen Tiere. Es gab weder Gewalt noch Schmerz in dieser sehr guten Welt. Gott schuf den Menschen Adam nach seinem Bild. Und man ist schon wert, sich damit zu beschäftigen, was das beinhaltet, diese Aussage, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber 2 Dinge beinhalten das auf jeden Fall. Nämlich die erste, dass man praktisch dieses Bild in 2 Punkte fassen kann, nämlich Gestalt und Wesen. Und eines der wesentlichen Charakterzüge Gottes ist, dass er souverän ist. Und zu einer Souveränität gehört ein freier Wille. Und so hat Gott den Menschen geschaffen als souveränes Wesen und mit einem freien Willen ausgestattet. Gott als der Schöpfer hatte logischerweise die Herrschaft über seine Schöpfung. Ganz klar, wenn jemand was gemacht hat, ist er der Chef und alles, was da ist, gehört ihm. Er weiß, wie alles funktioniert und alles gehorcht seinen Ordnungen, seinen Regeln. Aber interessanterweise überträgt er diese Herrschaft über die Erde dem Menschen. Und es ist ganz interessant, diese Kombination freier Wille und die Herrschaft bergen in sich schon gewisse Risiken. Diese Risiken wusste Gott zu tragen. Der zweite Punkt, der hier ganz wichtig ist, zu begreifen, ist das, was wir am Anfang in dem Thema schon gesehen haben, was eigentlich ein Gegensatz ist. Leid und Liebe. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, warum ein liebender Gott Leid zulässt, dann müssen wir uns über das Wesen der Liebe im Klaren werden. Wenn wir an Liebe denken, denken wir logischerweise als allererstes an die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Braut und Bräutigam. Und überlegt euch mal, wie entsteht die Liebe zwischen Braut und Bräutigam? Als allererstes, wenn man es mal so in der klassischen Weise sieht, dann hat ein junger Mann angefangen, um die Liebe einer jungen Frau zu werben. Ich sehe schon Leute, die wissen genau Bescheid. Ich sehe es euren Gesichtern an. Und so ist es auch. Werben und hoffen, dass die Liebe erwidert wird, ist das Wesen dieser aufblühenden Liebe. Und das Wesen der Liebe beruht in gegenseitiger Zustimmung, in Freiwilligkeit. In gegenseitiger Zustimmung. Und auf das Achten des freien Willens des Partners. Sobald in diese Beziehung in irgendeiner Form Zwang hineinkommt, stirbt die Liebe. Ohne Freiheit ist Liebe unmöglich. Wenn wir da anderer Meinung sind, dann machen wir uns das vor. Es gibt Geschichten von Menschen, die Menschen zu Dingen zwingen, die sind einfach unglaublich. Ich habe mal ein Buch gelesen, in dem wurde beschrieben, wie Menschen in den deutschen Konzentrationslagern gequält worden sind. Und das hat mich total erschüttert und geschockt. Man konnte Menschen dazu zwingen, ihr Kinder oder ihre Eltern zu verraten, ihre Freunde zu verraten. Man konnte Menschen sogar dazu bringen, dass sie eigenen Exkremente aßen. Aber es ist absolut unmöglich, jemanden zu zwingen, zu lieben. Das ist absolut unmöglich. Man kann Menschen nicht zwingen, zu lieben. Und da sieht man schon eine gewisse Parallele zum Wesen Gottes. Man sagt immer, für Gott ist nichts unmöglich. Aber auch für Gott ist es unmöglich, Menschen zu zwingen, ihn zu lieben. Weil dann würde Gott sich in seiner ganzen Art, in seinem Wesen widersprechen. Selbst, und das ist ein wichtiger Punkt, hört gut zu, selbst mittelbarer Zwang von einer nicht vorhandenen Alternative ist der Tod der Liebe. Stellt euch vor, ein Mann lebt irgendwo in einem Ort, eine Frau lebt in einem Ort, wo es nur einen Mann gibt und der Mann wirbt um die Frau und die Frau hat gar keine Alternative. Es gibt niemand anderes. Aber das ist keine Liebe. Das ist ein Zweckbündnis. Also, eine nicht vorhandene Alternative ist der Tod der Liebe. Und dann kommen wir nämlich an eine wichtige Sache, die dann in Folge in diesem Paradies, wo Gott die Menschen reinstellt, noch als Fakt mit aufgenommen wird. Und zwar im zweiten Kapitel 1. Mose, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in einen Garten, in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, der du davon isst, musst du sterben. Warum macht Gott das? Warum konnte Gott diesen Baum nicht einfach aus diesem Garten rauslassen? Ja, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Wenn Gott diesen Baum nicht gepflanzt hätte, wäre alles nicht passiert. Dann würden wir heute noch im Paradies leben. Aber wenn ihr euch darüber Gedanken macht und diesen Punkt, den ich zuletzt gesagt habe, den Zwang einer nicht vorhandenen Alternative, dann macht das total Sinn. Im Grunde genommen hat Gott den Menschen den Garten gesetzt in eine perfekte, vollkommene Umgebung und hat damit zum Ausdruck gebracht, alles, was ich für euch habe, ist gut. Ich enthalte euch nichts Gutes vor. Und das, was ich von euch fernhalte, ist das Böse. Das waren die Aussagen Gottes, die er den Menschen gemacht hatte. Und in dem Zusammenhang, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ist praktisch der Prüfstein für den Menschen, ob er Gott glaubt oder nicht. Die Menschen konnten Gott glauben, sagen, du bist so, wie du gesagt hast, wie du bist. Du enthältst uns nichts Gutes vor. Das, was du uns vorenthältst, ist das Böse. Aber sie konnten auch sich dafür entscheiden, Gott nicht zu glauben. Und das ist nämlich genau das, was jetzt hier passiert. Ein kleines, meinetwegen ein schwaches Bild davon ist ein folgendes Beispiel. Stell euch vor, eine Ehefrau sagt morgens ihrem Mann, wenn er auf der Arbeit geht, heute Abend, wenn du von der Arbeit kommst, dann koche ich dir dein Lieblingsessen. Ich mache uns ein ganz tolles Abendessen mit toller Beleuchtung, was ganz Tolles. Und der Mann geht, bevor er nach Hause kommt, nach Feierabend erstmal in ein Restaurant essen. Oder er bringt sich sein Essen mit, wohlgemerkt nur sein Essen. Was drückt er da aus? Er drückt seiner Frau gegenüber aus, ich misstraue dir. Entweder misstraue ich dir, dass du dein Versprechen nicht wahr machst und dass ich nach Hause komme und es gibt nichts zu essen. Oder ich misstraue dir, dass du irgendwas kochst, was mir nicht schmeckt und bringt sich dann sein Essen selber mit. Das ist ein schwaches Beispiel, ich weiß, aber in gewisser Weise verdeutlicht das den Unglauben, einfach den Ausdruck des fehlenden Vertrauens, den Ausdruck des Misstrauens und einfach auch ein Ausdruck davon, ich glaube nicht, dass du mich liebst. Lesen wir weiter, was passiert. Kapitel 3. Die Schlange, die hier ein Bild des Teufels ist, war listiger als die Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von den Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Ist schon interessant, dass hier noch alles erweitert wird. Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Aber die Frau hat sich schon selber die Grenze ein bisschen weitergestellt und hat gesagt, ihr dürft die auch nicht anfassen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Versteht, Gott hatte den Menschen gesagt, es ist nicht nötig, dass ihr erkennt, was gut und böse ist. Ihr braucht mir nur zu glauben, alles das, was ich euch gebe, ist gut, das, was ich euch nicht gebe, ist böse. Es war keine Notwendigkeit da, zu erkennen, was gut und böse war. Und trotzdem war das Verlangen da. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Bei der Kühle des Tages, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen. Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht. Seht ihr hier, ist die ganze Dramatik, die ganze Trauer dieses Falles so deutlich zu sehen. Gott wandelt in der Kühle des Tages im Garten. Und es war sicher die Gewohnheit, dass die Menschen mit Gott zusammen sich unterhalten haben, eine innige Gemeinschaft gepflegt haben. Und ich denke, dass das Abend für Abend, wenn Gott da war, dass einfach für die Menschen eine Freude war, sich mit Gott zu unterhalten. Und hier tritt als allererstes Furcht und Angst in ihr Leben. Sie erkennen, interessant, sie erkennen, dass sie nackt sind. Und damit ist eine Sache wahr geworden. Sie haben ihren Erkenntnishorizont erweitert. Und sie haben Gottes Gebot übertreten. Und sie erkennen, was gut und böse ist. Und sie erkennen das, was böse ist. Das, was bis jetzt in ihrem Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat, ist jetzt plötzlich da. Aber Gott reagiert auf diese Tat und wir lesen ab Vers 14: Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Welche Dramatik, welche Trauer. Diese eine an sich banale Sache, eine Frucht zu essen von einem Baum, von dem Gott gesagt hatte, ihr sollt nicht davon essen. Aber dieser Fall zeigt insbesondere einige wichtige Punkte. Wie wir eben schon gesagt haben, der Ausdruck des Misstrauens gegenüber dem liebenswerten Gottes. Hier wurde die Wahrheit mit der Lüge vertauscht. Die Schlange, der Teufel, hatte gesagt: Keineswegs sollt ihr sterben. Und es ist ja auch interessant, dass nicht sofort, nachdem die Frucht gegessen wurde, der Tod eintrat. Wir lesen ein Stückchen weiter in diesem Bericht, dass Gott den Menschen aus dem Paradies rausbringt und ihm sozusagen den Baum des Lebens, den Zugang zum Baum des Lebens versperrt hat, damit der Mensch nicht noch davon isst und in seinem Zustand, den er jetzt gerade hat, ewig bleibt. Das ist eine ganz große Gnade Gottes. Die Menschen haben sich entschieden, dem Vater der Lüge und Menschenmörder von Anfang an, wie Jesus in Johannes 8 sagt, mehr zu glauben als Gott. Die Menschen haben an dem Punkt dem Teufel die Herrschaft über die Erde, die Gott ihnen gegeben hat, in die Hände gegeben. Wenn wir im Neuen Testament zum Beispiel im Lukas Kapitel 4 lesen, in der Begebenheit, wo Jesus vom Teufel versucht wird, da sagt der Teufel zuletzt, nachdem er Jesus auf einen hohen Berg geführt hat und ihm einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises gezeigt hat, da sagt der Teufel zu ihm: Dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Und da ist ganz deutlich, der Teufel hat die Herrschaft über diese Erde übernommen. Er kann mit Fug und Recht sagen, ich bin der Herr dieser Erde. Weiter hat Gott an dem Zeitpunkt einen Teil von seiner erhaltenden Macht zurückgenommen. Und die Folge ist Verfall. Und Verfall ist das, was uns umgibt. Wenn wir ein neugeborenes Kind sehen, dann wissen wir, dass in dem Moment, wo ein Kind geboren wird, der Verfall einsetzt. Und mit zunehmendem Alter sieht man beim Verfall immer deutlicher. Ja. Bei Männern sieht man es deutlicher als bei Frauen. Dann fallen einem die Haare aus und so weiter. Verfall ist überall da. Wenn wir im Römerbrief lesen, da werden ganz viele von diesen Dingen beim Namen genannt. Römer 8, Vers 20 steht zum Beispiel: Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Im Römerbrief Kapitel 1 finden wir, was mit den Menschen passiert, die Gott tun ließ, was sie tun wollten, wozu sie sich entschieden hatten. Ich lese in den Text mal aus der Neue Leben-Übersetzung, weil die sich ganz gut liest. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben, aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Ist nicht das genau der Zustand, den wir sehen, wenn wir um uns herum gucken? Wir haben uns eben, als wir hergefahren sind, noch über unsere Arbeit unterhalten und über die Geflogenheiten, die heute so in der Geschäftswelt sind. Und das ist genau der Punkt. Jeder denkt nur an sich. Menschen werden unterdrückt und misshandelt, gemobbt, ausgebeutet, nur um Profit von Einzelnen willen. Und das ist das, was schon im Römerbrief steht. Und wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, dann wäre die Sache wirklich tragisch. Aber im wörtlichen Sinne hat Gott sein göttliches Aber gesprochen. Als die Menschen im Garten Eden war und Gott den Menschen sagte, ihr dürft nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sprechen, hat er gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, den Vers kennen wir sicherlich alle ganz gut, steht: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber, und hier kommt das göttliche Aber ins Spiel, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott will den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Mehr noch, er will diesen Zustand perfektionieren. Und das ist interessant, wenn wir in der perfekten Schöpfung, von der perfekten Schöpfung lesen, dann denken wir, es geht nicht noch besser. Aber es geht besser. Wir lesen zum Beispiel in der Prophezeiung von Jesaja in Kapitel 11, Vers 6 bis 10, Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh, der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais, das Volk Israel, aus der neue Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Das ist Gottes Ziel. Wir sehen also, dass wir mit dem Sündenfall Leid im Allgemeinen schon erklären können. Wir sehen, Menschen haben ganz bewusst zugelassen, dass der Teufel seine Hände an diese Welt legt. Aber trotzdem bleibt uns noch die Frage, wie erkläre ich sinnloses Leid bei Einzelnen? Wenn wir mit Leuten zu tun haben, die wirklich Leid erfahren, und vielleicht seid ihr auch Leute, die Leid erfahren haben, wo es schwierig ist, damit umzugehen, wo man sich die Frage stellt, warum trifft mich dies? Und es ist fatalerweise oft der Versuch unternommen worden, so ein Leid auf eine Sünde in unserem eigenen Leben, in dem Leben des Betroffenen zurückzuführen. Hiob zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte dieses leidenden Mannes, erfuhr unglaublich viel Leid, obwohl er ein gerechter Mann war. Gott hat Hiob nie den Grund für sein Leiden mitgeteilt. Aber als Leser von diesem Hiob-Buch können wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wir sehen, dass der Teufel auf den Plan kommt und Gott sagt, es ist kein Wunder, dass dieser Hiob so gerecht ist. Du lässt ja nicht zu, dass ihm irgendwas passiert. Du hältst deine Hand so um ihn, wenn er so behütet ist. Wie soll der dann von dir wegfallen? Und Gott lässt zu, dass der Teufel seine Hand an Hiob legt. Und der Rest können wir nachlesen in dem Buch. Das ist schon sehr krass. Hiob verliert alle seine Familienmitglieder, seinen ganzen Besitz. Und ganz zum Schluss erlaubt Gott dem Teufel sogar nach seiner Gesundheit anzugreifen, dass er völlig mit Geschwüren bedeckt, fast unerträglich irgendwo im Staub sitzt und sich einfach nur noch seine Geschwüre kratzt. Und wir stellen uns die Frage, warum passiert das? Und ich denke, Hiob wird noch viel mehr gefragt haben, weil er wusste ja nicht, was im Himmel vor sich gegangen war. Und wenn wir dieses ganze Buch zu Ende lesen, dann werden wir erkennen, dass am Ende zwar es Hiob wieder gut geht, dass er seinen Besitz zurückkriegt und seine Gesundheit zurückkriegt. Aber Gott erklärt ihm nie, warum das passiert ist. Gott erklärt uns auch nicht, warum das passiert ist. Wir sehen zwar gewisse Zusammenhänge, aber ganz durchblicken tun wir das nicht. Jesus wurde zum Beispiel mal gefragt, als ein blind geborener Mann am Wegesrand saß und bettelte, wo die Ursache dieser Blindheit war. Und es war damals immer der Gedanke, wenn jemand blind geboren war zum Beispiel, dann musste irgendwo Sünde im Spiel gewesen sein. Entweder seine eigene Sünde oder die der Eltern. Aber Jesus erklärt, dass es keine Sünde war, die diesen Zustand verursacht hatte, sondern dass dieser Mann blind geboren wurde, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wurde. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, dass Jesus diesen Blinden heilte und alle sich darüber gewundert haben. Die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Gott konnte Blinde heilen. Jesus war der Sohn Gottes und er konnte Blinde heilen. Es gibt eine ganz wichtige Aussage in der Bibel, die wir oft auch zitieren, wenn wir damit konfrontiert sind, wenn jemand leiden muss. Hier steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das kann ein Trost sein. Manchmal ist es aber auch eine Sache, die uns nicht so ganz eingängig ist. Vor allen Dingen, weil wir dann in der Situation sind und wir können gar keinen Ausgang sehen. Aber Gott hat uns die Verheißung gegeben, denn er mit jeder Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Und das immer wieder genau bei der Frage, die die ersten Menschen sich stellen mussten. Vertraue ich Gott oder vertraue ich Gott nicht? Wenn ich Gott vertrauen will, es kommt auf den Vorsatz an, dann kann ich in Zeiten von Not und Leid wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirken müssen. Da steht wirklich müssen. Wenn ich mich entschließe, dass Gottes Wort wahr ist, dann kann ich mich daran festhalten. Dann kann ich zu Gott gehen, zu Gott schreien, wenn die Not irgendwie so hart ist und sagen, und ich glaube trotzdem, ich sehe nicht, was diese Situation für mich an Gutem bewirken könnte, aber ich vertraue dir, dass es so ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, Hiob hat ausgehalten in seinem schweren Leid. Und Hiob konnte weder die Dinge sehen, die im Himmel abgegangen sind, noch erkennen oder wissen, was Gott mit dem Aufschreiben seiner Geschichte in allen Zeiten überhaupt alles macht. Wir haben den Durchblick nicht. Wir sehen nicht, was um uns herum vorgeht. Aber wir sind aufgerufen zu glauben. So wie Hiob dazu aufgefordert war, Gott nicht in Frage zu stellen, sind wir aufgefordert zu glauben. Ich habe eine interessante Geschichte gefunden, die ein englischer Schriftsteller aufgeschrieben hat. Und zwar handelt die von einem Hausmeister der St. Peter's Church in London. Eines Tages entdeckte ein junger Vikar, dass dieser Hausmeister Analphabet war. Und darüber hat er sich so geärgert, dass er den rausgeworfen hat. Und dieser ehemalige Hausmeister war so arm, dass er halt auch gar keine Perspektive hatte, hat ein bisschen was gespart und hat in seiner Arbeitslosigkeit dieses Ersparte in den Tabakladen investiert. Und durch diesen Tabakladen kam er zu Wohlstand und Ehren. Ging sogar so weit, dass er weitere Läden kaufen konnte und am Ende Besitzer einer ganzen Ladenkette war, die einen ganz beträchtlichen Wert hatte. Und er war ein gemachter Mann. Er war mit einem Bankier befreundet, der auch so seine Geschäfte ein bisschen betreute. Und eines Tages hat dieser Bankier den Mann gefragt und hat gesagt, Mensch, du bist ja ganz schön weit gekommen für einen Analphabeten. Und ich frage mich jetzt wirklich, was wäre aus dir geworden, wenn du lesen und schreiben könntest? Und das sagt der junge Mann. Ganz klar, ich wäre immer noch Hausmeister in der St. Peter's Church. Und das ist so. Diese Umstände haben ihn praktisch aus seiner Umgebung gerissen. Und in dem Moment, wo er arbeitslos geworden ist, hat er sich bestimmt auch gefragt, was soll das jetzt? Oder war vielleicht verzweifelt darüber. Aber es hätte ihn zu nichts geführt, wenn das nicht passiert wäre. Ich gebe zu, das ist nur eine Geschichte, aber die auch bestimmt nicht so passiert ist, weil das ist halt ein Roman. Aber irgendwie veranschaulicht diese Sache doch unsere Position als Beobachter, unserer eigenen Situation. Wenn wir in so eine leidvolle Geschichte reingeraten, können wir nicht wissen, was daraus wird. Wir können Gottes Absichten nicht wissen, bei aller unserer Fantasie nicht. Aber wir können eins machen, wir können Gott vertrauen, dass er so ist, wie er ist. Diese Zeit, in der wir im Moment leben, ist die Zeit, wo das noch gilt. Die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben. Gott hat gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott bestraft die Sünde. Und Gott hat die Sünde auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt, der die Strafe am Kreuz getragen hat, die ich eigentlich verdient hätte und die wir alle verdient hätten. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem Gott Gericht halten wird. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Wenn wir akzeptieren, dass Jesus unsere Sünde getragen hat, dann sind wir errettet. Und ich finde immer total faszinierend, doch was der Ludwig eben in seinem Gebet schon ausgedrückt hat, der Glaube ist einfach. Und genauso wie die Menschen damals im Paradies glauben mussten, dass das, was Gott sagt, wahr ist, müssen wir das heute auch. Gott sagt, ihr seid verloren wegen eurer Sünde. Aber Gott sagt auch, ich habe eure Sünde auf meinen Sohn gelegt und weil das so ist, geht ihr straffrei aus. In der Bibel finden wir den Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Er ist deshalb gerecht, weil er Sünde nicht zweimal bestraft. Wenn Jesus unsere Sünde getragen hat, die Strafe getragen hat, brauchen wir sie nicht mehr tragen. Aber nur dann, wenn wir das akzeptieren. Wenn wir Gottes Angebot ausschlagen, sagt das ganz wortwörtlich, ich will dein Angebot nicht, ich will nicht, dass Jesus meine Sünde, die Strafe trägt, ich will sie selber tragen. Und Gott akzeptiert das. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo dieser Zustand endgültig festgemacht wird. Diejenigen, die ihre Sünden behalten wollen, werden den ewigen Tod erleiden und diejenigen, die sich dafür entschieden haben, Gott um Vergebung zu bitten, werden leben. Dieses Leben, das, was ich eben schon angedeutet habe, die Wiederherstellung dieser gefallenen Welt, ist für die bestimmt, die leben, nicht für die, die tot sind. Diejenigen, die leben, sind die, die die Vergebung Gottes angenommen haben. Und die, die Gottes Leben angenommen haben, die haben nämlich jetzt noch einen weiteren Punkt, wo sie sich drin festhalten können, in allem Leid. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das ist genau der Punkt, den Johannes im Buch der Offenbarung beschreibt. Da sagt er, Kapitel 21, Vers 1, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Auch das Meer war nicht mehr da und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabgekommen wie eine schöne Braut, die sich wie ein Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer verschwunden. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jeden, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und Unzüchtigen und alle, die die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ihr seht, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit für uns, die wir an Jesus glauben, und ich hoffe, dass jeder von euch das von sich selber sagen kann, der dieses vergebende Angebot Gottes angenommen hat, für den ist es ein echter Trost. Die Leiden der jetzigen Zeit sind es nicht wert, verglichen werden mit dem, was uns erwartet. Für alle die, die das von sich nicht sagen können, für die ist heute eine Gelegenheit, das mit Gott in Ordnung zu bringen und einfach Gott zu sagen, ich will dir glauben, ich will dir glauben, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, meine Sünde, meinen ganzen Schmutz aus der Welt zu schaffen. Die Zeit der Gnade ist immer noch da, aber wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen nicht, wann Gott den Punkt setzt und sagt, jetzt akzeptiere ich deine Entscheidung. Und ich finde, das ist so eine große Gnade, dass wir eine Zeit haben, wie wir heute Gott praktisch ins Gesicht spucken können und ihm sagen, ich glaube dir nicht, und morgen um Vergebung bitten können und ihm sagen, ich glaube dir. Dann ist unsere Entscheidung, die Gott akzeptiert. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Gott sagt, jetzt ist gut, jetzt akzeptiere ich eure Entscheidung. Und ich hoffe und ich bete, dass jeder von euch diese Entscheidung so getroffen hat, dass einfach diese Herrlichkeit erwartet. Und dann können wir einfach einen Schritt weitergehen und sagen, was Jakobus gesagt hat über unser Leben, das uns oft so lang vorkommt. Aber Jakobus sagt, euer Leben ist wie ein Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und das macht ganz deutlich, wie flüchtig und wie wenig Substanz unser Leben, was wir leben, eigentlich in den Augen Gottes hat. Und ich finde immer sehr krass und sehr beeindruckend für mich selbst, dass Gott uns erlaubt, in dieser kurzen Zeit, die eigentlich die Bedeutungslosigkeit von einem Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet hat, dass Gott uns erlaubt, mit dem Leben, was wir hier leben, einen Unterschied zu machen und uns einlädt, ein Leben mit ihm zu führen und ihn zu fragen, wie willst du mein Leben wertvoll machen? Dass wir wirklich mit unserem Leben Schätze im Himmel sammeln können. Und das ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, glaube ich dem, was Gott sagt, oder glaube ich ihm nicht? Und ihr werdet merken, wenn ihr verschiedene Punkte in eurem Leben bedenkt, dass es euch immer auf diese eine einzige Frage reduziert. Gott sagt was, glaube ich das oder glaube ich es nicht? In den elementaren Dingen glauben wir oft, wenn ich von der Voraussetzung ausgehe, dass ihr alle Christen seid, dass ihr alle errettet seid, dass ihr Gott in den Fragen eurer Errettung vertraut. Aber es sind noch viele andere Dinge. Glauben wir, das wird Gott sagt. Glauben wir, dass selbst wenn wir hier in diesem Leben Ungemach leiden, dass Gott uns belohnen wird? Glauben wir, dass das wert ist, hier für Gott zu leiden, ausgelacht zu werden? Wir sehen in dem Moment nur den scharfen Spott, der dort wehtut. Aber wenn wir Gott glauben, sehen wir darüber hinaus. Und das ist das, wo ich euch echt zu auffordern will. Seht darüber hinaus, über die Situation, die jetzt gerade euch bedrängt. Und seht darüber hinaus auf die Verheißung, die Gott euch gibt, und glaubt ihm. Lass uns noch beten.